Herzlich willkommen bei unserem Podcast Eiskalt serviert. Ein Podcast rund um gutes Essen, spannende Geschichten und neue bzw. wiederkehrende Foodtrends. Bei uns gibt's reale Foodcrime-Stories, wir entdecken die Geheimnisse der Lebensmittelindustrie und natürlich testen wir alles aus, was es Neues auf dem Markt gibt.
Wir sind hier, um das zu enthüllen, was in der Welt unserer Lebensmittel oft im Verborgenen liegt. Denn hinter vielen alltäglichen Produkten, die wir lieben, verbergen sich manchmal Geschichten von Betrug, Gier und kriminellen Machenschaften, die dich wirklich schockieren werden.
Ganz genau, wir graben tief, wir decken auf und zeigen dir, dass das, was auf deinem Teller oder in deinem Glas landet, manchmal eine ganz andere Geschichte erzählt, als du vielleicht denkst. Ich bin Mona.
Und ich bin Sarah.
Und heute?
Und heute reden wir über ein Thema, wo ich schon Ausspracheschwierigkeiten hatte, als ich gehört habe, worum es geht.
Ja, also ich würde sagen, heute gehen wir einfach mal schick essen, oder?
Heute gehen wir mal schick essen.
Ja?
Ja.
Okay.
Und es geht um die Bewertung des schicken Essens. Nein, nur um des Essens. Nicht des schicken Essens, um das Essen. Wir reden vom Michelin-Stern.
Ja. Also nicht von dem einen Michelin-Stern, sondern von den vielen Michelin-Sternen.
Ja, drei kannst du ja kriegen, ne?
Ja, genau. Schon verrückt, oder?
Aber das heißt, deswegen habe ich das eben gesagt, es heißt Michelin-Stern, richtig?
Mhm, würde ich sagen.
Aber es heißt Michelin-Männchen, oder? Oder heißt es auch Michelin-Männchen?
Keine Ahnung. Aber du greifst jetzt vor, du verrätst jetzt schon quasi die Geschichte.
Nein, ich dachte,
dass das miteinander zu tun hat.
Das habe ich gar nicht gesagt, das hast du jetzt verraten. Es war jetzt eine reine Aussprache-Frage, die ich mir gestellt habe, ob Michelin dasselbe ist wie Michelin-Männchen.
Ja, ich glaube, ja, also, ja.
Wir hätten das mal googeln sollen, wie die zum Beispiel das in England nennen oder in Frankreich.
Ob die dann auch Michelin sagen.
Oder meinst du, da gibt es dieses weiße Männchen gar nicht?
Meinst du, dass nur wir Deutschen Michelin sagen?
Weil das so schön französisch. Michelin-Stern?
Das glaube ich nicht. Michelin.
Ja, weil das Michelin-Stern, das hört sich ja so.
Ich glaube auch, das hört sich einfach pompöser und teurer und hochwertiger an. Und da sind wir ja eigentlich auch schon beim Thema, ne? Weil wenn du jetzt so an schick Essen und Michelin-Sterne denkst, an was denkst du da?
Tatsächlich habe ich eben mal gegoogelt, bevor ich hierher gekommen bin, wo das nächste Restaurant ist, was ein Michelin.
In Bad Hersfeld.
Echt?
Ja, der Stern. Der heißt sogar Stern. Also nee, der heißt nicht Stern, das ist im Stern. Das Restaurant heißt irgendwie anders. Ich habe es vergessen.
Ich will jetzt nicht triggern oder nicht spoilern, aber das stand in der aktuellen Liste nicht drin.
Doch.
Bei mir stand da ein anderes Hotel ganz hier in der Nähe drin.
In Unhausen. Welches hast du denn gesehen?
Hohenhaus.
Ja, genau.
Genau.
Hotel Hohenhaus.
Genau.
Ja.
Die haben, also ganz aktuell standen die auf der Karte da drauf.
Genau.
Aber Hersfeld habe ich jetzt.
Ich glaube,
vielleicht habe ich nicht
auch
so weit drüber. Ich bin ja Technik hier, ne? Vielleicht habe ich nicht so weit drüber und hatte den Zoom so groß. Das kann natürlich sein. Ich witze ja gar nicht. Aber das war ja jetzt auch eigentlich gar nicht die Frage. Du wolltest wissen, woran ich denke, wenn ich an so ein Restaurant denke.
Ja, genau. Erzähl mal.
Also, ich denke an, ich komme rein, jemand hält mir die Tür auf. Jemand nimmt mir meinen Mantel ab. Weiße Tischdecken, goldenes Besteck, vielleicht sogar Goldrandteller, 10 verschiedene Bestecke, 3 verschiedene Weingläser, sowas. Also so mit Handschuhen anreichen von Essen und so. Und am Ende muss ich dann wahrscheinlich einen Kleinkredit aufnehmen, um die Rechnung bezahlen zu können.
Das kann sein, weil das ist natürlich schon auch alles, es kostet alles seinen Preis, ne? Ja, und natürlich erwartet man auch diesen Michelin-Stern, wenn man schick essen geht.
Also wenn man
in so einem Restaurant geht,
Etablissement,
ne?
Essen geht, wo ich das gerade beschrieben habe, würde ich das, ja, als Otto-Normal, also jetzt nach der Folge nicht mehr, aber als Otto-Normalverbraucher vorher, bevor ich recherchiert habe, hätte ich das erwartet, dass die irgendeine Auszeichnung für das haben, was sie da tun. Ja.
Mhm. Genau. Und so geht es ja ganz, ganz vielen. Und das Interessante, finde ich, ist ja, dass die wenigsten wissen, wo der Michelin-Stern eigentlich seinen Ursprung hat. Also ich habe es ja eben gerade schon verraten.
Genau, du hast es verraten. Deswegen erzählst du jetzt bitte auch diese Geschichte, weil du schon gespoilert hast. So.
Ach so, na gut. Also tatsächlich geht es um die Michelin. Also heißt das jetzt Michelin? Ich habe keine Ahnung.
Siehst du? Die Frage war doch berechtigt. Egal.
Ja, genau. Also es ging auf jeden Fall um die zwei Brüder in Frankreich, die vor über 100 Jahren die Michelin-Kette hatten. Ne? Also die haben Reifen verkauft.
Aha, Reifen.
Autoreifen.
Mhm. Autoreifen, mhm.
So. Ja. Und im Prinzip ist dieser ganze Michelin-Stern, der dann sich jetzt so entwickelt hat, wie er heute ist, ein riesengroßer Marketing-Gag. Weil die Reifenhersteller nämlich einfach überlegt haben, wie sie ihren Absatz erhöhen können. Und ja, das war damals so um 1900. Und es war, wie gesagt, wir haben in Frankreich gelebt und in Frankreich zu dieser Zeit gab es halt gerade mal so um die 3000 Autos. Und die Leute, die fuhren einfach viel, viel zu wenig, weil es einfach zu teuer war. Also haben sich die Michelin-Brüder überlegt, wie kann man diesen Absatz oder den Reifenverschleiß fördern. Und dadurch ist der ursprüngliche Guide entstanden. Der Michelin-Guide.
Also du meinst, sie haben gesagt, hier fahr da in das Restaurant, da schmeckt's gut. Und dadurch haben sie viele Kilometer verfahren und die Reifen abgefahren.
Das war zumindest die Idee dahinter.
Ah.
Die haben dann gute Restaurants rausgesucht, haben die in so einen Guide gepackt, um die Leute zu animieren, einfach mehr Ausflüge zu machen mit ihrem Auto. Mehr Kilometer zu schrubben und dementsprechend mehr Reifen abzufahren und dann neue zu kaufen. Ist das, ja ganz klar.
Das ist voll clever, oder?
Eigentlich ist das total gut um die Ecke gedacht.
Genau, das ist voll von hinten, ja, ich will es nicht ausführen. Genau, also es ist, ja, es ist wirklich gut, ein gutes Marketing tatsächlich, ja, ne?
Genau. Und einer der Brüder, der André Michelin, der sah seinen Guide somit eigentlich als Stütze zu seiner recht wackeligen Werkbank, die er da so hatte.
Jetzt hast du was verwechselt.
Was?
Das war der Krux des Ganzen.
Ach.
Er ist irgendwann mal in eine Werkstatt gegangen und hat seinen Guide gesehen, wie er eine Werkbank in Waage gebracht hat.
Quatsch, ernsthaft?
Ja, und deshalb hat er sich gedacht, was nichts kostet, ist nichts wert. Also hat er das Ganze dann irgendwann ernster genommen und das verkauft.
Sein Heftchen. Ja genau, weil vorher war es ja kostenlos. Genau. Das muss ich, und so um 1920 rum war das, ne? Hat das dann plötzlich Geld gekostet.
Genau. Weil er das gesehen hat.
Wusste ich nicht.
Genau. Deswegen, da haben wir jetzt ein bisschen was verwechselt. ist ja logisch, ne? Also ich meine, gelbe Seiten würde ich auch nicht anders da verwenden.
Nee. Gibt es überhaupt noch gelbe Seiten?
Weiß ich nicht, aber im Zeitalter von Google kannst du natürlich nicht unter den Tisch legen, ne?
Das Handy aber, vielleicht.
Ja. Ich lege ja zum Beispiel auch immer Zeitungen aus, wenn ich zum Beispiel Raclette mache oder so.
Mhm.
Ob ich die gelesen habe oder nicht, ist egal. Aber die saugen halt das Fett auf. Und so war es da dementsprechend halt auch. Ne? Der hat das gesehen und hat gedacht, oh, wenn die das so verwenden, dann muss ich das mal für Geld machen. Dann könntest du es ja auch unter ihre Werkbank legen. Ne? Also, ja.
Ja, cool. Ja, und danach ging es eigentlich nur noch bergauf, ne? Für den Michelin-Guide.
Genau.
So, aber jetzt reden wir doch erstmal um diese über diese Michelin-Sterne selber. Ne, was ist jetzt Mythos und was ist Realität? Und was zählt eigentlich wirklich für so ein Restaurant, um so einen Stern zu bekommen?
Also Fakt ist, es geht wirklich nur um die Qualität der Speisen und nicht um das alles, was ich eben gerade aufgezählt habe, was ich mir unter so einem Restaurant vorstelle.
Und ganz ehrlich, das habe ich früher immer falsch gedacht. Ich dachte wirklich, dass es halt das Gesamtkonzept ist.
Nee, es gibt sogar Imbisswagen, die einen Michelin-Stern.
Ja, finde ich total irre. Ja.
Pappteller oder Plastikgeschirr und so.
Hauptsache, das Produkt stimmt, das Handwerk ist gut ausgeführt und der Geschmack ist gigantisch.
Richtig, genau.
Ja, krass. So, und die Symbole für die Michelin-Sterne sind Sterne des Essen, Messer, Gabel, Ambiente.
Ja, so im Groben kann man das sagen. Ja.
Aber sag mal, der Imbisswagen, wo der den Stern bekommen hat, ich habe davon ja schon mal gehört. Weißt du, wo der ist?
In Singapur.
Ach, ist ja krass.
Ja.
Kennst du den?
Nee, als ob ich schon in Singapur gewesen wäre. Ja, du bist doch hier der ja. Travel-Experte.
Aber weißt du, welcher das ist? Weil ich fahre ja bald, ich fliege ja bald nach Singapur.
Oh, da müsste ich jetzt googeln. Das schicke ich dir nachher einfach mal.
Das google ich nachher. Ja, genau. Oder du schickst es mir rüber. Da muss ich hin. Ich muss auf jeden Fall an so einen Sternenimbiss wagen.
Also Fakt ist, wenn du auf die Seite gehst, auf die Homepage, dann hast du eine Karte. die ist, ich musste ein bisschen suchen, weil ich ein bisschen blind war. Aber das ist so ein kleiner, runder Button direkt unten in der Mitte. ist auch wirklich winzig. Mit dicken Wurstelfingern ist es schwierig, da drauf zu tippen. Aber wenn du drauf getippt hast, hast du, glaube ich, eine ganze Weltkarte. Weil Michelin vergibt ja nicht nur in Deutschland oder Frankreich, sondern weltweit.
Ja.
Und dann kannst du halt quasi da, wo du hinfährst, einfach mal ranzoomen und gucken.
Dann werde ich das auf jeden Fall mal machen, damit ich mal in den Imbisswagen komme.
Ja, mach das mal.
Ja, super.
Ach stimmt, du fährst ja Schiff, ne?
Ja.
In die Richtung.
Ja. Nee, in die Richtung nicht. Also fliegen muss ich noch hin, aber...
Ja.
Okay. Aber danach geht's dann aufs Schiff und...
Aber du, pass mal auf. Im Prinzip sind diese Leute, die das ja vergeben, die sind ja so eine Art Man in Black der Gastronomie.
Ja, ne? Keiner weiß so richtig, wer es ist, ne?
Nee. Aber wie sitzen die, wie muss ich das vorstellen? Weißt du das, sitzen die in ihrer Zentrale da und gucken in die Glaskugel oder was, wie soll das funktionieren?
Naja, also die gehen ja auch schon richtig in die Restaurants und testen, weil ich glaube...
Ja, ja, aber die müssen die doch erstmal finden.
Ja gut, klar. Also ich gehe mal davon aus, dass die dann auch in recherchieren auf Blogs, bei Instagram, die Markt, den Markt beobachten. Ich meine, klar, wohin wechseln die Top-Köche etc. Und natürlich, jeder kann auch Empfehlungen einschicken. Also Michelin prüft das dann auch. Also wenn du jetzt irgendwie ein Restaurant hast, was du sagst, ah ja, das ist echt sternewürdig, dann kann man das da schon mal melden.
Ah, siehst du, das wusste ich noch nicht. Ich wusste nur, dass wenn die quasi auf dieser Empfehlungsliste sind, da kannst du ja auch Jahre draufstehen, bis du dann irgendwann mal einen Stern bekommst, dass die dann mehrfach im Jahr dieses Restaurant besuchen und immer das Gleiche essen. Und erst wenn das mehrfach die gleiche Qualität, den gleichen Geschmack, das gleiche Handwerk aufweist, erst dann kommt es quasi in den Topf für diesen Stern. Und wenn die für einen Stern geht, glaube ich, tatsächlich auch nur ein Tester immer wieder und wieder hin. Aber je mehr Sterne das sind, desto mehr Tester müssen da auch hingehen und müssen das testen.
Ja.
Und die sind ja voll inkognito, ne?
Also ja, genau.
Die kommen, verhalten sich wie normale Gäste, zahlen in bar und gehen wieder. Also man merkt gar nicht, dass der eigentlich da war.
Ja, weil man stellt sich das ja eigentlich so vor, dass die kommen, zücken dann ihren Notizblock und setzen sich da an den Tisch und schreiben alles schön auf. Aber so ist es ja tatsächlich nicht. Die wissen nicht, ob denn so ein Tester da sitzt oder nicht. Ich glaube, als Restaurantbetreiber kannst du deine Kundschaft schon einschätzen. Also du kannst wahrscheinlich schon sagen, das könnte jetzt hier so ein Tester sein, da muss man vielleicht ein bisschen vorsichtiger sein, weil ganz ehrlich, die kommen ja wohl auch angeblich meistens allein. Ja, es gibt wahrscheinlich nicht so viele Leute, die jetzt allein ins Sterne-Restaurant gehen.
Aber wenn der Tester jetzt mit seiner Frau, also es ist ein männlicher Tester zum Beispiel, wenn der mit seiner Frau dahin geht und die Frau macht ein Foto von dem Essen oder auch er macht ein Foto von dem Essen, dann fällt das doch gar nicht auf, weil das machen die schon. Wie so ein Touri machen die ein Bild von dem Essen.
Ja, das mag sein, aber ganz ehrlich, es ist halt auch ein Job wie jeder andere, ne? Also wenn die Frau natürlich noch einen anderen Job hat und arbeiten geht, kann die natürlich nicht immer mit Sterne essen gehen, könnte ich mir vorstellen, oder?
Naja,
also, aber ich weiß, die so stelle ich es mir vor.
Aber die gehen ja zu unterschiedlichen Zeiten da auch hin.
Abends zum Beispiel meinst du, ne?
Abends, mittags, in der Woche, am Wochenende. Also
ich habe aber tatsächlich schon mal gehört, dass die hauptsächlich alleine kommen. Also ob das jetzt so ist, weiß ich nicht. Aber ja, und ganz ehrlich, wenn heutzutage im digitalen Zeitalter jemand bar bezahlt, boah, weiß ich nicht. Also er ist allein, er zahlt bar und ist direkt wieder verschwunden. Findest du nicht, dass das auffällig ist? Und ich glaube, die kennen doch ihr Pappenheimer, oder?
Nein.
Du meinst also, dass die Michelin-Tester wirklich so anonym sind, dass die ein ganzes Leben lang in ihrer Anonymität Test essen können? Weiß ich nicht.
Nee, aber ich glaube, dass die dann das wechseln.
Kann sein.
Also die gehen vielleicht das eine Jahr komplett immer in dieses Restaurant und das nächste Jahr gehen die aber in ein anderes Restaurant und jemand anders da testet das dann.
Ja,
ne? Also dass die jetzt nicht 5 Jahre schon in das gleiche Restaurant gehen, weil das wird ja jedes Jahr wieder neu geprüft.
Ja, ja, das schon, aber das spricht sich ja rum. Also man kennt ja irgendwann die Leute, glaube ich. Naja, ist egal. Also ich glaube, es ist schwierig für so einen Testesser, also über Jahre anonym zu bleiben, oder?
Das kann schon durchaus sein, ja.
Stelle ich mir kompliziert vor. Und ganz ehrlich, ich stelle es mir auch nicht gerade schön vor, den Job. Am Anfang ist das bestimmt super, weil du ein ganz tolles Essen bekommst, eine super Qualität und hast immer was Neues, was du erlebst. Aber es ist halt, wie gesagt, nur ein Job, ne? Und irgendwann hast du, glaube ich, keinen Bock mehr da drauf.
Aber essen gehen und bezahlt werden dafür ist doch eigentlich ganz geil, oder?
Aber findest du das immer, also auf Dauer gut? Weiß ich nicht. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt...
Ich glaube, es kommt darauf an, wie viel Papierkram da noch dahinter hängt. Ja, ne? Also wenn ich essen gehen muss und kriege das bezahlt und muss danach noch 3 Stunden Papierkram machen, um irgendwas auszufüllen, ich weiß nicht.
Hm.
Aber gut, lass uns doch mal darüber sprechen, nochmal über die 5 heiligen Kriterien quasi, die so ein Prüfer, also worauf der Wert legt.
Also als erstes die Produktqualität. Weil ich sag mal, nur das Beste vom Besten kommt in die Küche. Ja. So sollte es sein.
Also so frische Produkte und so, ne?
Genau.
Meistens haben die sogar auch Werbung da stehen, ne? Mhm. Von irgendwelchen Bauernhöfen aus der Region oder so, damit man sieht, wo das Fleisch, die Eier und was weiß ich was herkommt. Genau. Ne?
Also die Qualität ist schon mal das A und O, denke ich.
Okay, und was noch?
Handwerk. Also es muss halt alles perfekt sein, ne? Die Techniken müssen perfekt umgesetzt sein, die Garzeiten müssen perfekt eingehalten sein. Es muss einfach das vollkommene Essen sein.
Jetzt stell dir mal vor, die in Singapur haben Stromschwankungen in ihrem Imbisswagen und können die Currywurst nicht auf den Punkt garen.
Dann kriegen sie keinen Stern mehr, wenn der Tester gerade da ist.
Das ist krass, oder?
Das ist schlimm. Deswegen, du musst dieses Niveau halt wirklich dauerhaft und jeden Tag halten. Und das stelle ich mir auch sehr schwierig vor. Aber da kommen wir ja auch gleich nochmal zu, ne?
Ja. Und der dritte Punkt ist die Harmonie, ne?
Ja, es muss halt alles perfekt ausbalanciert sein.
Also, es muss jedes Mal gleich schmecken.
Hm.
Und es muss genügend Säure und also nicht zu viel, nicht zu wenig Säure und so. Sowas
ja.
Meinst du?
Ja, genau. Das meine ich mit perfekt ausbalanciert.
Aha, okay. Und gleichzeitig muss der Koch aber auch eine eigene Handschrift dafür haben, ne?
Ja, genau. Man muss halt trotzdem seinen eigenen Stil durchsetzen. Und ich glaube, das, finde ich, ist ja unfassbar schwierig. Also ich weiß ich nicht, für so einen Koch vielleicht nicht. Weil jeder entwickelt ja wahrscheinlich auch so im Laufe seines Arbeitslebens seinen eigenen Stil, aber da stelle ich mir schwer vor, immer was Neues zu bringen und trotzdem durchgehend deine Handschrift zu liefern. Also, dass jemand erkennt, das ist halt von dem und dem.
Ja, und da sind wir aber beim dritten Punkt, ne? Also, selbst wenn ich das immer gleich mache, jetzt stell dir mal vor, das eine Mal sind die Kartoffeln nicht so schön oder die Tomaten sind nicht mehr ganz so, also frisch sind sie natürlich, weil sonst würden sie ja den Punkt nicht erfüllen. Ne?
Mhm.
Aber es kann ja auch aus irgendwelchen Gründen sein, dass die Möhre nicht gerade gewachsen ist und hat einen leichten Schwung und dann sieht es ein bisschen anders da aus. Also sprich, die Konsistenz ist anders.
Mhm.
Und dann?
Ja gut, dann ist es natürlich schwierig. Ne? Also es sollte halt immer das gleiche Niveau haben. Ne? Also wenn die Soße jetzt ein bisschen salziger ist als normal, und der Tester ist genau an diesem Tag gerade da und probiert das Essen, ist das natürlich schwierig. Und das kann natürlich auch die Arbeit von 20 Jahren ruinieren.
Also es gab mal ein Interview, ne, tatsächlich. Da hat man einen Sternekoch gefragt, wer denn kochen würde, wenn er nicht da wäre. Weil dann würde ja die Qualität quasi darunter leiden, wenn er das nicht selber kochen würde.
Und?
Und er hat tatsächlich geantwortet, dass die gleichen Leute das Essen kochen würden, wie wenn er da wäre.
Aber das glaube ich. Weil, ich weiß nicht, in so einer Küche, da herrscht ja auch eine, wie soll ich das sagen?
Eine Hierarchie.
Eine Hierarchie, genau. Und da wird sich ja auch dementsprechend untergeordnet und da wird immer haargenau nach dem gleichen Schema gearbeitet. Also ich glaube, es gibt halt feste Rezepte und wenn das einmal nicht so passt, wie der Chef das möchte, dann ja, bist du da wahrscheinlich nicht mehr lange.
Genau, ich glaube nämlich wirklich, dass der Chefkoch das ausprobiert und austestet und dann die Vorgaben gibt, wie das zu sein hat. Und dann kann es ja auch eigentlich gar nicht passieren, es sei denn, es fällt dir die Salzdose in den Topf, aber...
Es kann natürlich trotzdem immer passieren, ja klar, aber du hast vollkommen recht, normalerweise dürfte es nicht mehr passieren. Aber es sind halt alles nur Menschen in so einer Küche, ne?
Ah, warten wir mal ab, wann die KI da zuschlägt. Ich befürchte ja Schlimmes. Aber gut, das ist wieder ein anderes Thema. So, dann lass uns doch jetzt noch mal über die einzelnen Sterne sprechen.
Ja.
Also so mal ganz kurz und knapp auf den Punkt. Wenn ein Restaurant einen Stern hat, was suggeriert mir das?
Dass es auf jeden Fall in Oldtimer-Sprache ein Stoppwert wäre. Also es ist eine Küche voller Finesse. Außergewöhnlich und sehr lecker.
Okay, und bei 2 Sternen?
Bleiben wir in der Oldtimer-Sprache? Es ist ein Umwegwert.
Ah, da kommen wir jetzt diesem alten Guide wieder nahe, ja, genau. Dass ich gerne diesen Umweg fahre, um dieses Restaurant unbedingt mal zu besuchen, weil es
und hat... weil du die Reifen abfahren musst.
Ja, auch wenn ich keine Michelin-Reifen auf meinem Auto habe.
Ja, also ich sag mal so, 2 Sterne, das ist schon Spitzenküche, absolut, und hier beginnt echt die Magie.
Okay. Und 3 Sterne wäre jetzt quasi der Imbisswagen in Singapur.
Der eine Reise wert ist.
Genau, wo du jetzt unbedingt hinreisen willst. Also die Champions League quasi.
Genau, kochen als Kunst. Absolut fehlerfrei.
Okay. Naja, das klingt ja nach Glamour und Erfolg.
Ja, auf der einen Seite ja. Auf der anderen Seite ist es natürlich auch schwierig für die Köche. Es ist natürlich ein unheimlicher Druck.
Ja, das kann ich mir vorstellen. Die Köche sind tatsächlich teilweise dann gefangen, ne? Weil sie immer abliefern müssen, beziehungsweise ihre Leute immer abliefern müssen.
Ich habe mal gelesen, dass es wohl angeblich nicht schwierig wäre, also in Anführungsstrichen nicht schwierig wäre, einen Stern zu bekommen, aber ihn zu behalten. Das ist die Kunst.
Mhm. Ich glaube, tatsächlich wollen auch manche ihren gar nicht behalten, oder?
Ja, das habe ich tatsächlich auch schon gehört, dass es mittlerweile durch den großen Druck, den die Köche dann haben, immer mehr gibt, die ihn gar nicht annehmen oder nicht oder abgeben, ne?
Ja, man muss sich das ja vorstellen, wenn ich erstmal so einen Stern habe. Mhm. Nicht, dass ich nur in diesem Guide drin stehe, nein, es ist ja noch viel mehr drumrum. Also der hängt draußen an meiner Tür, und wenn dann die Leute da waren und sagen, boah, der hat jetzt einen Michelin-Stern, dann machen die ja auch Mundpropaganda. Das heißt, es kommen immer wieder mehr Leute. Das heißt, die haben natürlich auch höhere Kosten. Das muss immer funktionieren. Die haben höhere Personalkosten, höhere Kosten für Zutaten und, und.
Na klar, und die müssen ja auch eine Qualität liefern. Allein schon, um diese Kunst auf den Teller zu bekommen. Ich weiß nicht, warst du schon mal Sterne essen?
Nein.
Es ist wirklich fantastisch, weil du siehst diesen Teller, und jeder Teller ist ein kleines Kunstwerk. Und in manchen Restaurants kannst du ja mittlerweile dann auch in die Küche gucken, kannst die auch beobachten, die Köche. Und wenn du dann siehst, wie viele Menschen an einem einzigen Teller beschäftigt sind, bis der dann so aussieht, bis du ihn an den Tisch bekommst, das ist einfach Wahnsinn. Also die Kosten für Personal sind da, glaube ich, immens.
Ja, aber wir dürfen nicht vergessen, wir reden immer von einem 16-Stunden-Tag, ja. Perfektionszwang bis zum Burnout und. Ne? Ja, also ich möchte nicht in so einer Küche arbeiten tatsächlich. Nee,
ich glaube, das ist kein leichter Job, wirklich. Viele stellen sich das, glaube ich, sehr einfach vor, aber es ist wirklich kein einfacher Job.
Ja, ich glaube halt einfach auch, dass wenn du so einen ambitionierten Koch hast, der das noch mit Leidenschaft macht, also nicht mehr nur für die High Society und für diese ganzen Sternejäger, die da unbedingt gucken wollen, wie ob das alles so richtig ist, also der Hummerschaum die richtige Konsistenz hat, obwohl sie eigentlich gar keine Tester sind. Mhm. Ich glaube, die sagen sich irgendwann, ich will keine Sternetouristen mehr. Und wenn ich einen Topf machen will nach Omas Art, dann möchte ich einen Topf machen und dann scheiß auf den Stern.
Ja, genau. Und am Ende ist es jetzt auch so, es gibt ja mittlerweile nicht mehr nur noch den Michelin-Stern. Es gibt ja auch andere Tester.
Ja.
Es gibt, oder Konkurrenz.
Es gibt noch eine andere Konkurrenz zum Michelin. Also Go Milieu oder, ich bin schlecht in Französisch. Kannst du es aussprechen?
Ich kann es auch nicht aussprechen.
Naja, also noch so einen französischen Kunstkritiker quasi, der Kreativität und Innovation durch Mützen statt Sterne darstellt. Und
Oder dann Gusto, ne? Die Pfannen verteilen.
Pfannen. Oder Falstaff.
Ja, der Genießerguide.
Ja,
ne? Der Genießerguide. Ja, hier zählt natürlich alles so ein bisschen rein, ne? Ambiente, Weinkarte und Service. Da ist es nicht nur das Essen, da muss einfach alles stimmen.
Ja. Oder dann natürlich die Rockstar-Liste, The World's 50 Best. Also so ein reines Beliebtheitsvoting der Szene quasi.
Mhm.
Ja,
also es gibt schon andere Möglichkeiten, wo wahrscheinlich dieser Anspruch nicht ganz so hoch ist, oder? Und wo der Druck einfach nicht ganz so hoch ist. Also der Anspruch schon, um natürlich raufzukommen, aber wo der Druck für die Küche nicht so hoch ist.
Aber jetzt mal ganz ehrlich, Mona, du hast eben gesagt, du hast mich eben gefragt, ob ich schon mal Sterne essen war. Mhm. Das, was du gesagt hast, also du warst schon mal, ne? Wenn ich das so richtig verstanden habe. Aber jetzt mal ehrlich, willst du lieber handwerkliches Feuerwerk am Limit, also Sternekoch, oder so ein ehrliches Essen von so einer italienischen Nonna auf deinem Teller haben.
Als Gast meinst du?
Ja.
Ich finde beides gut. Also tatsächlich finde ich beides okay. Ich finde Sterneessen auch mal schön. Man muss es einfach mal erlebt haben. Aber am Ende ist es so, dass, weil wir gerade bei der Nonna waren, dass die selbstgemachte Pasta einfach authentisch ist.
Weißt du? Also ich muss dir ganz ehrlich sagen, mir wäre das Essen von der Nonna 10.000 Mal lieber als ein Sternekoch.
Wie gesagt, ich finde, man muss es trotzdem einmal erlebt haben im Leben. Ne? Einmal muss man wirklich das mal mitgemacht haben, weil das ist einfach schon speziell. Aber ich gebe dir vollkommen recht, was das Essen selber angeht. Ist natürlich sowas Handwerkliches, was Tradition hat, einfach schon schöner.
Weißt du, ich denke mir so, wenn ich da jetzt essen gehen würde in so einem Sterne-Restaurant, dann muss ja nicht nur der Koch eine gewisse Disziplin und eine gewisse Dings an den Tag legen, sondern ich ja auch. Ich kann da ja jetzt nicht, also ich glaube, wenn ich so Stern essen gehen würde, ich würde nicht in Jeanshose und Pulli dahin gehen. Das heißt, ich muss
kannst
mich
du aber.
Ja,
mittlerweile ist das, glaube ich, nicht mehr so streng.
Nee, also das würde ich schon von meinem Kopf her würde ich das schon nicht.
Gut, wahrscheinlich, weil es für uns dann halt auch was ganz Besonderes wäre. Also ich meine, ich gehe jetzt auch nicht jede Woche Sterne essen, ne? Deswegen. Und ich glaube, dadurch, dass es halt ein besonderes Event ist, was man vielleicht dann einmal macht zum Hochzeitstag oder zum 40. Geburtstag, der ja jetzt schon rum ist bei uns, aber ne? Theoretisch. Weil ich glaube, dann ist es einfach so eine Kopfsache, dass du sagst, du willst dann halt auch schon so ganz schick dahin gehen. Aber in der Realität ist es so, dass man da ganz normal hingehen kann. Also es gibt viele, die einfach nur in Jeans und T-Shirt dahin kommen.
Tatsächlich. Das würde ich mich nicht trauen. Also da hätte ich wirklich so genauso diesen Knick im Kopf, wie der Koch vielleicht, der dran denkt, es könnte jede Zeit einen Tester da im Restaurant sitzen. Genauso hätte ich den Knick in meinem Kopf, dass ich sagen würde, ich muss in dieses Ambiente, in schicken Klamotten gehen, ich muss mich zurecht machen, ich muss hoffentlich das richtige Besteck benutzen, wenn ich esse. Also ein gewisser Druck würde da bei mir in meinem Kopf schon herrschen.
Mhm. Okay.
Bei dir nicht?
Nee. Als ich das erste Mal Sterne essen war, war ich ein bisschen aufgeregt.
Ah, siehste?
Ja, das schon, weil es ja schon eine spezielle Situation ist. Aber ich finde, man darf halt, also wenn man sich sowas mal leistet, ne, dann darf man nicht vergessen, man soll ein schönes Erlebnis haben, man muss einfach man selbst bleiben. Und ich glaube, das ist halt auch den Restaurantbetreibern wichtig.
Ja, das glaube ich auch, weil die werden ja alles dafür tun, dass du ein schönes Erlebnis hast, sonst würden die das ja nicht machen. Ne? Mhm. Aber trotzdem irgendwie, ich weiß nicht, peinlich ist das falsche Wort, aber stell dir mal vor, du gehst da so hin und dann kriegst du Champagner am Kamin serviert. Ne? Also selbst wenn du schon 25 Jahre verheiratet bist und machst das zum Beispiel zu Hause nie, dass du irgendwie mit deinem Mann Champagner trinkst oder so, und dann gehst du da zum Hochzeitstag hin und dann, ja, ich weiß nicht. Da muss man erstmal so mit klarkommen, denke ich,
ja,
oder?
Ja, weiß ich nicht.
Also ich finde, dann ist der Druck beim Gast auch da. Druck ist da schon, finde ich, da. Nicht nur bei den Köchen, sondern auch bei dem Gast.
Du meinst auf beiden Seiten, um nichts falsch zu machen?
Ja.
Ja, das kann sein. Keine Ahnung. Ja, vielleicht.
Kann sein. Also wir gucken jetzt nochmal, ob das andere Hotel da auch so ein Michelin-Stern hat.
Genau. Und ihr könnt ja auch mal gucken, welches Michelin-Restaurant in der Nähe bei euch ist.
Genau. Und dann googeln wir mal und fragen mal Google, ob es Michelin-Männchen heißt oder Michelin-Männchen und ob es das in anderen Ländern auch gibt, wie man es dann da ausspricht.
Ich bin mir aber relativ sicher, dass es wahrscheinlich immer Michelin-Männchen heißt, weil es sind ja auch Franzosen gewesen.
Aber es wird Michelin geschrieben, also es wird ja anders da geschrieben wie Michelin, ne?
Ja, das stimmt.
Ich hoffe, ihr wisst alle, wie das aussieht, wie so ein Ghostbuster-Geist, ne?
Als hätte er zu viel Marshmallow gegessen.
Genau.
Na gut, dann haben wir es heute, oder?
Wir sind jetzt hier fix und fertig.
Und hungrig.
Mit großem Druck und Hunger.
Ja, deswegen.
Mal gucken, ob mein Mann zu Hause auch sternewürdig gekocht hat, wenn ich jetzt nach Hause komme.
Und es dir gleich so präsentiert. Weil das ist ja auch immer ganz lustig, das muss ich ganz kurz noch erzählen. Wenn man das Essen dann präsentiert bekommt, diese kleine Kunst auf dem Teller, dann kriegt man ja erstmal eine riesige Geschichte erzählt um das Essen drumherum, was drauf ist, was es bedeutet. Ich finde, das ist halt ein Event an sich.
Aha, okay. Ich bin gespannt. Ich habe ja noch einen Gutschein. Mal schauen, was dann passiert. Genau,
mach das mal.
Ich mach das. Ich werde alles berichten.
Dann. Gut. Also, wenn ihr es noch nicht getan habt,
liken, abonnieren, alle Kanäle. Schreibt uns gerne mal, was ihr davon haltet, von dem Ganzen, was wir hier so von uns geben.
Und natürlich auch, was ihr von dem ganzen Hype um die Michelin-Sterne so haltet.
Genau.
Ne?
Ja.
Gut.
Würde ich sagen.
Ja. Und dann würde ich sagen, bis nächste Woche.
Genau. Bleibt schön gesund. Und wir hören uns dann zum nächsten eiskalt servierten Thema an derselben Stelle wieder.
Alles klar, ciao.
Ciao.